Bevor es losgeht, noch kurz Werbung in eigener Sache. Wie ihr vielleicht schon in der letzten Folge gehört habt, wollen wir heuer wieder versuchen, den Ö3 Podcast Award 2026 zu gewinnen. Und das schaffen wir nur, wenn ihr uns dabei unterstützt und bis zum 27. Februar 2026 uns fleißig nominiert. Und zwar könnt ihr am besten jetzt ganz kurz auf Pause klicken und erklärmir.at/award eingeben und da auf der Seite für uns in der Kategorie Podcast des Jahres abstimmen. Das dauert vielleicht eine Minute und ihr würdet uns damit wirklich helfen, weil der Ö3 Podcast Award ist für uns einfach eine super Möglichkeit, wieder neue HörerInnen zu erreichen und unsere Mission für mehr Bildung und Aufklärung noch mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Ihr könnt übrigens bis zum 27. Februar jeden Tag einmal eine Stimme abgeben. Also nochmal für alle, erklärmir.at/award. Danke, danke für eure Hilfe. Und wenn ihr unser Projekt auch finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr gern unter erklärmir.at/support machen. Diese Woche gibt es nämlich zum Beispiel keine neuen UnterstützerInnen und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn es nächste Woche wieder anders ausschaut. Jeder Beitrag von euch zählt und ermöglicht mitunter unsere Arbeit. Jetzt wünsche ich euch aber ganz viel Spaß bei der heutigen Folge.
Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht's um Sekten und wie die funktionieren. Das erklärt uns Ulrike Schießer. Hallo.
Ja, hallo. Danke für die Einladung.
Hallo, liebe Ulrike. Schön, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
Ja, also mein Name ist Ulrike Schießer, ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und leite die Bundesstelle für Sektenfragen. Mhm. Vielleicht sollte ich ein paar Worte zur Bundesstelle sagen, gerne, weil das oft viele nicht so kennen. Wir sind eine staatliche Einrichtung und beschäftigen uns mit sektenähnlichen Bewegungen und Weltanschauungsfragen. Und zwar immer dann, wenn daraus Gefährdungen entstehen. Also wenn sie auf eine Art und Weise mit Sorge registriert werden, wenn sie zum Beispiel hohe finanzielle Kosten verursachen oder wenn das Familienwohl gestört wird, wenn man sagt, da brechen Menschen Beziehungen ab oder es verändert sich jemand sehr schnell und das Umfeld ist besorgt. Oder jemand sagt, ich habe da erlebt, ein ganz autoritäres System oder eine toxische Gruppenstruktur. Also mit diesen Themen beschäftigen wir uns. Ausgeschlossen sind bei uns die anerkannten Kirchen- und Religionsgemeinschaften. Was nicht heißt, dass es dort auch sektenartige Strukturen, manchmal so Unterorganisationen geben kann. Nur nehmen wir dann sozusagen nicht Stellung dazu, wenn es um die anerkannten Kirchen geht. Mhm. Aber unser Feld ist ein prinzipiell sehr groß. Also es ist nicht nur, was man sich so vorstellt, so die klassischen großen Gruppen, die viele nur so in Erinnerung haben, Scientology zum Beispiel und andere Gemeinschaften, sondern es ist der ganze Esoterikmarkt. Wir haben auch sehr viel zu tun mit kleineren christlichen Gemeinschaften, also die meistens außerhalb der evangelischen oder katholischen Kirche sind, also so evangelikale Freikirchen. Und dann haben wir auch zu tun mit Staatsverweigerern, Verschwörungstheorien, aber auch Multilevel-Marketing taucht immer wieder auf. Wenn da der Eindruck besteht, die Vertriebsstrukturen sind auf eine Art und Weise aufgestellt, dass es das viel Druck und da gibt es so einen Way of Life, der da noch mitverkauft wird. Und man so den Eindruck da, das ist jetzt nicht nur ein Verkaufsprodukt, sondern da ist in der Art von Marketing noch was dabei. Mhm. Also Firmen, also es kann im Prinzip alles kann eine sektenartige Struktur entwickeln.
Mhm. Und im Prinzip, wir leben in einem freien Land, zum Glück, in einer liberalen Demokratie, ist ja auch nicht selbstverständlich. Jeder darf denken, glauben und sagen, was er oder sie möchte. Aber es geht im Prinzip darum, dass der Staat und die Demokratie sich in einem gewissen Ausmaß auch schützen möchte oder Menschen schützen möchte, die vielleicht Also es geht ja manchmal auch um Kinder, die insektenähnlichen Strukturen aufwachsen, oder man möchte einfach schauen, wenn es Gruppierungen gibt, die sich vielleicht gegen die Demokratie oder die Verfassung, gegen die Menschenrechte stellen, wenn Menschen ausgebeutet werden, wenn es vielleicht um Missbrauch geht, wenn es Schädigungen gibt, dann möchte man einfach ein Auge drauf haben, was gibt es da alles und wie kann man Menschen schützen oder wie kann man als Demokratie gegensteuern, worauf muss man aufpassen? Das ist so im Großen und Ganzen die Idee deiner Organisation.
Genau, also wir sind vor allem in einem Bereich, der rechtlich gesehen oft wenig machen kann. Also was die Gemeinschaften tun oder diese Einzelanbieter sind oft rechtlich gesehen legal, aber verursachen trotzdem mitunter ganz hohes Leid und hohen Schaden. Und es fällt aber so ein bisschen durch den Rost. Also Beratungsstellen, die es sonst ja auch gibt, ein Netz von Beratungsstellen, haben oft diese ganz spezifische Ecke nicht so im Blick, wo Spiritualität verwendet wird, um Menschen zu schaden, also wo es so toxische Spiritualität gibt. Oder wo der Schaden nicht nur in einer Zweierbeziehung entsteht, sondern wo eine Gruppenstruktur noch hineinkommt. Also das sind schon spezifische Mechanismen wirksam, die aber im schlimmsten Fall zu einer totalen Katastrophe führen können. Nämlich im Sinne, dass eine Gemeinschaft einen Massensuizid begeht oder Morde oder Anschläge. Also das kann im extremsten Fall in Gewalt enden. Tut es in den meisten Fällen jetzt nicht, also in den meisten Fällen ist es nicht so offensichtlich, aber es hat oft zu tun mit psychischer Gewalt, mit emotionaler Manipulation und auf eine Art und Weise, wo viele sagen, ich tue mir schwer, es überhaupt zu beschreiben, was mir da passiert ist, ich schäme mich dafür, was ich erlebt habe oder was ich getan habe und es fällt mir schwer, das jemandem nur zu beschreiben. Oder ich gehe jetzt nicht zum Konsumentenschutz und erkläre, dass ich dem Geisterheiler 8.000 Euro gegeben habe, damit er mir eine neue Seele für meine Niere schickt, damit die Niere gesund wird. Mhm. Jetzt im Nachhinein ist mir das selber peinlich. Eigentlich hätte ich das Geld gern wieder zurück, aber ich schäme mich, das überhaupt zu irgendwo anzusprechen. Mhm. Also solche Geschichten haben wir oft.
Mhm. Also ist jetzt nicht nur dafür da, dass quasi dem Parlament gezeigt wird, okay, das tut sich, also staatliche Stelle, die Berichte schreibt, sondern ihr redet auch mit Betroffenen, es hat so eine Anlaufstelle, da kann man hinkommen, wenn man sich denkt, was passiert mir da gerade oder vielleicht was passiert einem nahen Verwandten, einem Freund, einer Freundin, jemanden in der Familie.
Genau. Also die Beratung ist eine ganz wichtige Säule, sowohl weil wir einfach damit eine spezialisierte Stelle sind, die helfen können, aber auch für uns ist es wichtig, weil wir dadurch auch erfahren, was tut sich gerade so, was sind die großen Themen oder auch von einer Gemeinschaft, die öfter genannt wird, da kriegt man dann schon auch oft viel mit, was läuft denn da intern. Wir haben oft Insider-Informationen, an die andere gar nicht herankommen würden, wenn jemand, der in einer Gemeinschaft war, uns erzählt, was ist denn im Vergleich zu dem, wie sie sich nach außen gibt, was läuft intern ab. Und die Beratung, ja, ganz wichtig. Häufiger kommen zu uns Angehörige, die sich Sorgen machen. Die Personen selber, die sind oft, es ist wie eine Verliebtheit, die sagen, oh, großartig, tollste Gruppe der Welt. Und die Umgebung denkt sich, ich weiß nicht, also er bricht jetzt gerade die Ausbildung ab, ganz viele Freundschaften gehen zu Bruch, wir erleben eigentlich eine negative Entwicklung in der Person, wir machen uns Sorgen und die kommen dann und oft ist so die Frage, ist das eine Sekte, wie hole ich ihn da raus? Also so sind so die klassischen Anfragen und so einfach geht es aber nicht.
Kannst du mir ein bisschen schildern oder uns helfen, ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, mit was wir und ihr es da alles zu tun habt? Hast du dir schon erzählt, da gibt es Freikirchen, da gibt es Scientology, dann gibt es teilweise so wirtschaftliche Multilabel-Marketing, wo es um das Ausnutzen geht, wo da ganz schnell Erfolg versprochen wird und wo dann vielleicht gesagt wird, jetzt musst du jetzt auch investieren und die anderen Leute, die davon abraten, die sind alle neidig, du wirst jetzt erfolgreich, die verstehen dich nicht, so natürlich sind die dagegen. Also wo sowas dann einfach auch sehr schnell sehr gefährlich und problematisch wird. Kannst du ein bisschen schildern, so einen kleinen Überblick, womit haben wir es im Jahr 2025 in Österreich zu tun?
Also ganz viele Anfragen erreichen uns zu Coaching-Angeboten. Das ist so, würde ich sagen, der Renner aktuell. Und was wir da beobachten, ist, dass Angebote, die eigentlich der Esoterik zuzuordnen sind, jetzt unter diesem neuen Etikett gern verkauft werden. Das nennt sich dann vielleicht Erfolgscoaching oder, keine Ahnung, befreie deine innere Göttin. Oder sehr oft dreht es sich darum, dass man reich werden kann, also dass auch wirklich so finanzieller Reichtum versprochen wird. Mhm. Auch so in Kombination schon auch mit einer Selbstverwirklichung und aber sowas wie absolutes Glück auf Beziehungsebene für die Gesundheit und vor allem auch immer mit dem Argument, du kannst damit auch viel Geld verdienen. Und das ist deswegen, würde ich sagen, Esoterik, weil das Prinzip, warum das, also wie das denn gelingen soll, ist eines, was klassisch aus der Esoterik kommt. Mhm. Nämlich, dass man sagt, ja, deine Gedanken erzeugen Realität. Und wenn du dir sicher bist, ja, das Geld kann zu mir kommen, ich bin offen dafür, ich habe es verdient, das ist, ich habe den richtigen Mindset, dann kommt es automatisch. Also Gedanken erzeugen Realität. Mhm. Und wenn man zum Beispiel sich Sorgen macht, wenn man zum Beispiel Angst hat, krank zu werden, dann wird man genau deswegen krank, weil das ist das Gesetz der Anziehung und da würde man quasi eine Art Resonanz erzeugen, die dann genau das anzieht. Und das sind jetzt so ganz klassische Ideen, die in der Esoterik sehr intensiv vertreten werden und die da aber in eine neue Verpackung kommen. Mhm. Und das nennt sich halt dann nicht mehr Ausbildung zum Geistheiler oder Energetiker-Seminar oder Schamanismus-Gruppe, sondern eben Erfolgscoaching. Ist damit auch ein bisschen leichter im Verwandtschaftskreis zu verkaufen. Man kann auch leichter hingehen und sagen, du Oma, brauchst du mir da vielleicht 5.000 Euro? Ich würde da so gerne das Erfolgscoaching machen. Mhm. Ich mache da so Berufscoaching für meine Selbstständigkeit. Klingt irgendwie seriöser. Mhm. Und was uns bei dieser neuen Entwicklung besonders schockiert, ist die unglaublichen Preise, die da verlangt werden. Mhm. Also das ist wirklich, ich würde sagen, jenseits jeden Anstandes. Nämlich da kann sein, dass jemand sagt, 40.000 Euro dafür, dass man so ein Art Jahrescoaching macht, wo man vielleicht dann einmal in der Woche irgendein Zoom-Video bekommt und dann vielleicht einmal einen Online-Gruppentermin und vielleicht ab und zu ein Einzelcoaching. Aber wo substanziell, wo man dann sich anschaut, wer ist die Person, die das anbietet, keine wirkliche Berufsausbildung dahinter steht. Also dass man sagen kann, das wäre so ein Fachcoaching, jemand, der wirklich Experte in einem bestimmten Bereich ist und da Wissen weitergibt. Überhaupt nicht. Also auch oft gar keine psychosoziale Ausbildung, dass man sagt, da hat jemand vielleicht wenigstens ein psychologisches Grundwissen oder von mir aus ein sozialarbeiterisches Grundwissen, dass er jemanden unterstützen kann bei einer Firmengründung zum Beispiel. Mhm. Nichts davon da. Also das ist wirklich eine unglaubliche Ausbeuterei und wir haben mit Menschen zu tun, die Sparbücher auflösen, um sich das zu leisten, Schulden aufnehmen, mit dieser verständlichen Sehnsucht, ich hätte so ein Instrument in der Hand und damit löse ich alle Probleme. Und das wird halt immer sehr mit so angeblichen Fallbeispielen, so Geschichten wird das verkauft. So. Der Guru selbst oder die Führungsperson, kann Mann oder Frau sein, erklärt dann meistens, dass sie selber eine unglaubliche Erfolgsgeschichte hätte, dass sie jetzt Millionär wäre und zeigt sich dann auch gern entsprechend der Umgebung und da ist dann der Ferrari und die Wohnung in Dubai und so mit dieser Idee, jeder kann das erreichen und zwar mit relativ wenig Aufwand, wenn man nur das System macht. Ja. Und das System besteht aber meistens darin, dass man die Kurse für diesen Guru weiterverkauft und Provision bekommt.
Ganz kurz zu dem, was du gesagt hast, in der Esoterik, diese Idee, Wenn ich ein Mindset habe, dass ich krank werde, dann werde ich auch krank. Oder wenn ich ein Mindset habe, ich werde erfolgreich, dann werde ich auch erfolgreich. Das ist das Gesetz der Anziehung. Das ist schon ein bisschen auch ein Graubereich, oder? Weil wenn jetzt eine Person wirklich die ganze Zeit Sorge hat, dass sie krank wird und das so unter Stress führt und man schläft schlecht und macht das Immunsystem anfällig. Oder umgekehrt eine Person, die vielleicht sich was vornimmt und die sagt so, ich werde das schaffen, die hat ja dann wirklich auch eine Kraft daraus und kann das dann vielleicht schaffen. Es hat alles immer eine Abwägung. Wenn mir jetzt jemand sagt, so, du brauchst es nur denken und dann passiert es auch, dann so einfach ist es halt nicht. Aber gibt es bei allem irgendwie Graubereiche, oder?
Ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Bei ganz vielen dieser Themen, die wir behandeln, ist die Grundidee gar nicht schlecht. Sondern bei uns landet es dann, wenn es übertrieben ist und wenn es auf eine Art und Weise passiert, die wo dann der Nutzen zu Schaden wird. Und das kann man mit jeder, egal welche Philosophie, egal wie harmlos oder sinnvoll oder gut sie ist, man kann sie auf eine Art und Weise machen, dass sie das Leben behindert. Ein Beispiel vielleicht, wir haben einen Fall gehabt, wo jemand gerne meditiert und vegetarisches Leben, also in dieser Gruppe ist es so vorgeschrieben worden, Meditation regelmäßige, vegetarische Lebensweise. Und das klingt jetzt einmal ganz harmlos und gesund. Ja. Nur hat sich in der Gruppe da eine Dynamik entwickelt, dass so der innerste Kern, der das am allerernstesten genommen hat, stundenlang jeden Tag meditiert hat und Nahrung nur mehr aus Geschirr oder Kühlschränken akzeptiert hat, wo nie irgendein Fleisch oder Fisch drinnen war. So eine Art, man kann sagen, ein bisschen eine übertriebenes Reinheitsidee, dass das einfach ein schlechtes Karma hat. Ein Teller, auf dem man mein Fleisch gelegen hat, hat schlechtes Karma. Und wenn ich den dann später für mein Gemüse verwende, nehme ich dieses schlechte Karma auf. Jetzt hat das, nur dadurch war eigentlich das soziale Leben dieser Personen massiv eingeschränkt, weil sie eigentlich kaum mehr zu Freunden gehen konnten, kaum mehr irgendwo in ein Lokal was essen konnten. Das viele Meditieren war dann auch für die Familien eine Riesenbelastung, weil die Person einfach nicht mehr erreichbar war. Die ist einfach ständig irgendwo gesessen und meditiert. Das heißt, das waren jetzt zwei recht harmlose, würde man sagen, gesunde Lebensweisen, kann man, wenn man sie übertreibt, kippen sie. Und das positive Denken ist ähnlich. Ich würde auch sagen, grundsätzlich ist es eher förderlich, wenn man sie nicht zu sehr auf das Schlechte in der Welt oder Zukunftsängste konzentriert, sondern einmal mit einer gewissen Zuversicht in die Welt geht. Aber wenn das dann so wird, dass es eine Belastung ist, nämlich dass man dann auch sagt, naja, wenn du krank bist, ist das natürlich ein Zeichen für Sünde. Oder eben für, da hast du offensichtlich irgendwie negative Energie oder in deiner Umgebung hat vielleicht dein Partner, Partnerin, haben die irgendwie Sorgen, musst du dich von der trennen, weil das tut dir offensichtlich nicht gut. Also das heißt, da wird dann noch eine Person, die vielleicht eh schon belastet ist durch eine Erkrankung, kriegt dann noch einen Rucksack, wenn man sagt, ja und außerdem bist du auch noch schuld. Und das wird dann wirklich schwierig. Das gibt es aber in verschiedensten spirituellen Ecken. Also das ist zum Beispiel kann auch in extremeren Ausprägungen von christlichen Gemeinschaften, die auch sagen, Krankheit ist ein Zeichen für Sünde. Und das ist halt eine unglaubliche Belastung.
Jetzt auch wieder an den Graubereich gedacht, weil alles, du hast ja auch am Beginn, ich habe gesagt, wir reden über Sekten, du hast gesagt, wir reden von sektenähnlichen Strukturen oder Organisationen. Ist ja alles kompliziert und differenziert. Ich habe auch daran gedacht, wo du jetzt davon geredet hast, mit dieser Gruppe, die sich vegetarisch ernährt und das, wenn Fleisch auf diesem Teller war, dann ist das irgendwie unrein. Habe ich jetzt daran gedacht, in meinen frühen 20ern viel Zeit verbracht bei einer jüdischen Familie, die auch zwei Geschirrspüler gehabt hat für und viele dieser Dinge findet man oft dann auch in Religionen. Ganz viele Also zum Beispiel die Zeugen Jehovas, die sind jetzt in Österreich eine anerkannte Religionsgemeinschaft. Ja. Genau. Mhm. Da haben wir auch schon mal mit einer Person geredet im Podcast, die da dabei war. Das hat dann auch sehr sektenähnliche Züge, muss nicht so sein, ist aber oft so. Aber dann quasi sagt der Staat, okay, jetzt hat sie ja genug Leute, jetzt seid ihr anerkannt. Viele Religionen haben ja selber mal klein begonnen, als Sekte. Also das Christentum war eben auch eine kleine Sekte im Judentum.
Ja, so quasi, oder die evangelische Kirche am Beginn aus Sicht der katholischen Kirche eine Sekte. Ja. Mhm. Vielleicht sollte man den Sektenbegriff einmal überhaupt, nehmen wir uns den her. Ja, der Sektenbegriff ist ja schwieriger. Wir können nicht mit ihm und wir können aber auch nicht ohne ihn. Im wissenschaftlichen Kontext ist er sehr verpönt. Da wird er sehr als diskriminierend und altmodisch gesehen, auch aus ganz reellen Entwicklungen, dass einfach wirklich Gemeinschaften, die als Sekte bezeichnet worden sind, das natürlich auch als totalen Nachteil empfunden haben. Das ist keine schöne Bezeichnung und niemand will selber Sekte sein. Und auch Gemeinschaften, zum Beispiel in Österreich, auch Freikirchen, haben das auch als sehr diskriminierend empfunden, wenn man sie als Sekten bezeichnet. Also so gesehen ist da eine sehr hohe Empfindsamkeit, speziell natürlich auch von religiösen Gemeinschaften, was diesen Begriff betrifft. Mhm. Das nächste ist, dieser Begriff ist jetzt nicht irgendwie juristisch definiert. Das hat jetzt in Österreich keine Relevanz, ob sie jetzt in einer Gemeinschaft sind, wo die Umgebung sagt, puh, das ist ja wie eine Sekte. Juristisch gesehen existiert dieser Begriff nicht. Also diese Zuordnung oder diese Definition nicht. Jetzt ist die Frage, was nimmt man statt dem Begriff? Das ist jetzt auch irgendwie schwierig. Man könnte sagen, High Control Group ist eine oder vereinnahmende Gemeinschaft, neureligiöse Bewegung. Das ist alles irgendwie unbefriedigend und jemand, der nicht im Fach ist, in unserem Feld ist, der kann mit dem nicht wirklich viel anfangen. Und das ist das Schwierige, wir haben keinen wirklich guten Ersatzbegriff. Und auf der anderen Seite wieder, wenn jemand zu uns kommt und sagt, hören Sie mal, wie Sie die verhalten, das ist ja wie eine Sekte. Und dann frage ich mal, erzählen Sie mal, was tun denn die? Und wenn das zum Beispiel eine Firma ist, dann sagen die, naja, die sind, seit die neue Geschäftsführung da ist, auf der einen Seite heißt es jederzeit offene Türen, wir sind alle per Du, komm jederzeit zu mir herein. Auf der anderen Seite merken wir aber, Kameras werden installiert, Kontrollmaßnahmen eingeführt, ganz viel Druck, Leistungsdruck sehr stark. Dann einfach sehr so Firmen, am Beginn müssen wir uns treffen und das Firmenlied zu singen und sozusagen wir sollen die Firmen-T-Shirts in der Freizeit und im Urlaub tragen und wir finden das irgendwie übertrieben und sonderbar. Also das ist zum Beispiel, dann kommt dann manchmal die Frage, ja, könnte das Scientology sein? Das ist so ein bisschen unsere Blaupause für Sekte.
Du meinst mit unserer in der Gesellschaft?
In der Gesellschaft jetzt, genau. Nein, nicht bei uns in der Gruppe, sondern in der Gesellschaft eher so. Mhm. Dieses, dass man sagt, was ist das? Ja, und ist es dann aber oft nicht. Also das kann dann sein, dass zum Beispiel eine amerikanische Mutterfirma übernommen hat und einfach ganz ein anderer Stil da ist, eine andere Firmenkultur, die uns irgendwie irritierend vorkommt. Aber meistens, wenn uns Menschen beschreiben, was sie so erleben und was sie so, dann ist es sehr gut nachvollziehbar und der Punkt ist, fühlt sich an wie eine Sekte. Was Menschen damit verbinden oder was sie wahrnehmen, das ist oft sehr präzise. Das ist durchaus gut, der Begriff passt schon auch. Mhm. Und umgekehrt auch haben wir Menschen, die in eben so einer sektenartigen Gruppe aufgewachsen sind oder zeitlang dabei waren, die sagen, für sie ist es ganz wichtig, dass sie das sagen können, ich war in einer Sekte, weil damit versteht die Umgebung besser oder mit einem Begriff diese ganze komplexe Geschichte, die da gelaufen ist. Und es ist für manche auch befreiend, sagen zu können, die Gruppe ist ja eine Sekte. Jetzt verstehe ich, was da abgelaufen ist. Also in diesem, wir bewegen uns in diesem Feld von einerseits wissenschaftlich gesehen ist das ja problematisch. Er wird auch oft, es wird oft sehr dramatisch gesehen. Manche glauben, Sekte, die fangen dich von der Straße ab, sperren dich irgendwo ein, du kommst dann nicht mehr raus. Das ist gar nicht so. So funktionieren Gruppen nicht. Mhm. Also das ist oft manchmal so eine übertriebene Angst dann gleich vor den Gemeinschaften. Das ist was Unheimliches. Und wieder auf der anderen Seite aber ist er nach wie vor schon auch recht treffsicher als Begriff. Also das ist jetzt einmal sozusagen unser großes Thema mit dem Sektenbegriff, warum wir ihn immer gerne ein bisschen umschreiben und versuchen eher zu klären, was tut eine Gruppe? Nicht die Gruppe ist eine Sekte, sondern sie verhält sich auf eine Art und Weise, die sektenartig ist.
Ja.
Und das Nächste, jetzt wird es nur komplexer. Es kann auch sein, dass eine Gruppe ist, die ganz strikte Regeln hat, ganz eine autoritäre Struktur, sehr sich einmischt. Vielleicht einmal überhaupt, wann reden wir von einer Sekte? Also ich würde sagen, diese sektenartige Struktur ist dann da, wenn man eine Leitungsperson hat, die ganz viel Macht hat, die eigentlich bestimmt, was ist richtig, was ist falsch, das ist die Lehre. Dann geht es nur darum...
Ulrike, ja? Hilf uns kurz abzugrenzen. Jetzt eine Person mit viel Macht gibt es in jedem Unternehmen.
Ja.
oder gibt es auch in Familien. Ja. Wann quasi wird es zum Problem oder überschießen? Wie grenzt du das dann ab?
Die Frage ist, was macht die Person mit ihrer Macht? Macht per se ist einfach noch ein neutraler Begriff. Aber wenn das jetzt zum Beispiel ein spiritueller Kontext ist, also wenn ich sage, ich sehe deine Aura und ich sehe, in deiner Aura ist eine violette Färbung ganz, ganz schlecht. Da ist ein Fluch lastet auf dir und ich muss den sofort von dir nehmen. Der saugt dir Energie aus. Merkst du schon, dass du in letzter Zeit ein bisschen müder bist? Und ja, das ist dieser Fluch. Also da habe ich plötzlich eine Macht, wenn du das glaubst. Wenn du sagst, oh, bitte, danke, sicher nicht, dann funktioniert das nicht. Mhm. Aber wenn das ein Konzept ist, dem du grundsätzlich was abgewinnen kannst und du mir als Person vertraust, habe ich plötzlich eine unglaubliche Macht. Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Ich weiß etwas. Ich kann auch etwas tun, das du nicht kannst. Und das ist jetzt, was so Machtbalance betrifft, ist das die höchste Stufe, die man erreichen kann, wie man auf Menschen Einfluss ausüben kann, wenn so ein spirituelles Element reinkommt. Darum, das hat besonders viel Power.
Ja, jetzt hilft mir in meinen Kopf schießen die Gedanken kreuz und quer. Jetzt denke ich an Psychotherapie.
Mhm.
So gerade Therapieformen wie Psychoanalyse, wo man ganz viel redet und wo man dann manchmal auch das Gefühl hat, die andere Person weiß jetzt was und jetzt muss man das lernen. Also Psychotherapie ist ja auch sowas, wo es eine riesige, ich erzähle mein ganzes Leben, ich weiß von dir überhaupt nichts.
Ja.
Auch eine große Macht im Balance. Wo ist da die Differenzierung?
Es kann dasselbe sein. Wir haben auch psychotherapeutische Personen, die das auch ausnutzen, die rund um sich herum so eine Gruppe aufbauen, so ein Guru-Wesen aufbauen. Und ich würde sagen, die Grenze ist dann erreicht, wenn der Punkt, was wir jetzt da als ethisch richtiges Handeln, da gibt es ja Handlungsvorgaben in der Psychotherapie. Wenn die Person zum Beispiel Klienten bei sich wohnen lässt, wenn es sich total verschwimmt zwischen, was ist jetzt nur die fachliche Beziehung und ist das jetzt schon Freundschaft? Sind das jetzt meine Kinder oder sind das meine Klienten? Wenn die Klienten zum Beispiel die Wohnung putzen oder das Auto waschen, quasi als Bezahlung, also wenn da so immer mehr Vermischungen kommen und wenn auch die Person, die Grundlage, also wenn es nicht mehr eine wissenschaftliche Behandlung ist, wenn da kommt, kann es sein, dass dann plötzlich so irgendwelche schamanischen Rituale passieren oder irgendwelche Seelen. Also was ich ja jetzt sagen kann, wenn ich zu einem Schamanen gehe, wunderbar, warum nicht? Kann ich ja zum Schamanen, zum Seelsorger gehen, ich kann mir ja, also so seelsorgerische Unterstützung kann was ganz Wichtiges und Wertvolles sein. Aber es nicht zu vermischen mit Psychotherapie, weil das hat einfach ein anderes Ziel. Bei Psychotherapie geht es sehr stark so, Locus of Control ist intern. Es geht darum, meine interne Kontrollmöglichkeit, Überzeugung zu stützen, mich als handlungsfähig zu erleben. Während bei Spiritualität es oft auch so ein Aufgehobensein in der Welt, also so dieses geführt werden, Vertrauen, dass etwas außerhalb von mir mich gut führt. Das wäre so im positiven Sinn eine spirituelle Unterstützung. Und das ist beides schön, wenn man das im Positiven bekommt. Aber ich würde es nicht vermischen in einem Beruf. Mhm. Also ja, diese Machtposition kann man auch haben, wenn man zum Beispiel pseudopsychologische Konstrukte verwendet. Die ist durchaus beliebt. Also wenn ich ganz viel Macht über andere haben will oder zum Beispiel auch Gewalt ausüben will, ohne dass ich rechtlich fassbar bin, dann gehe ich entweder in die Spiritualität, in die Pseudopsychologie oder Therapie oder in die Kunst. Aha. Dann kann ich nämlich entweder behaupten, das, was ich jetzt tue, ja, ich schlage dich, aber das ist, damit ich dir schlechtes Karma von dir nehme. Oder ja, das ist jetzt notwendig, weil wir müssen Schattenarbeit machen. Das ist jetzt dein Schatten. Oder aus dir spricht in Wirklichkeit, keine Ahnung, das ist jetzt ein frühes Trauma, dass du mich gerade kritisierst. Das hat gar nichts mit mir zu tun. Mhm. Das ist wirklich, ich sehe wieder dein Trauma. Mhm. Das wäre sozusagen, wenn ich auf die Psychoebene komme und dich da aushebe. Oder wenn es im Kunstbereich, haben wir es auch durchaus, dass sich da manchmal solche Machtverhältnisse binden, weil auch der Kunstbereich sehr abhängig ist von Guru-Figuren. Ob das jetzt die Meister der Meisterklasse ist, heißt ja schon Meisterklasse, der viel Macht hat und der dann schon sagen kann, das ist richtig oder falsch. Oder ob das jetzt zum Beispiel eine Theatergruppe ist, wo dir der Leiter sagt, ja, du müsst jetzt für deine Ausbildung die schlimmste Erlebnis deines Lebens da auf der Bühne jetzt darstellen. Das gehört dazu, das muss man Schauspieler tun. Mhm. Und da ist jetzt eine Übergriffigkeit. Das ist und da wäre jetzt zum Beispiel im psychischen Bereich kontrainduziert und wirklich gefährlich, mit solchen Dingen zu spielen. Aber da kann das dann unter diesem Decknamen, naja, das ist ja, ich bin ja der große Meister und ich weiß ja, was du brauchst für deine, dass du da als Schauspieler weiterkommst. Mhm. Oder dass du deine inneren psychischen Systeme, das besser werden. Mhm. Also das ist halt oft, wir haben oft das Konzepte, die prinzipiell ja nicht schlecht sind und die auch, wenn man sie gut anwendet, auch hilfreich sind. Bei uns werden sie pervertiert. Bei uns meine ich im Bereich, wenn wir von sektenartigen Gemeinschaften und problematischen Weltanschauungsfragen und toxischer Spiritualität, wenn wir von dem sprechen, ist es eigentlich immer die Perversion von einem eigentlich sinnvollen Konstrukt oder die übertriebene Anwendung oder eine Anwendung, wo ich selber es nicht in der Hand habe, sondern eine andere Person ganz viel Macht und Druck auf mich ausübt. Im Prinzip, wir arbeiten halt in der Kloake der Spiritualität. Das ist unser Job. Mhm. Und es gibt aber ganz viel Positive natürlich auch. Also ich bin ja keine Religionskritikerin. Ich bin auch nicht überzeugt, dass die Welt je für einen Atheismus bereit wäre, sondern das wird immer Minderheit sein, ganz viele Menschen brauchen und suchen und finden auch hilfreich religiöse und spirituelle Unterstützung und Konzepte und ist auch gut so. Aber das kann schiefgehen.
Der Religionssoziologe und Theologe Paul Zulina, der schon oft bei einer Keime die Welt zu Gast war, der hat das in einem Buch beschrieben. Es glauben zwar viel weniger Leute an Gott, aber jetzt gibt's weniger Christen in Österreich, aber es gibt viel mehr Etwas-Isten, nennt er die. Mhm. Also irgendwas ist da draußen. Finde ich auch ganz spannend, dass man könnte jetzt auch sagen, okay, wir schweben auf irgendeiner unnötigen Kugel herum und eigentlich, wenn die Sonne ausgeht, wir sind alle tot und es ist alles wurscht. Und das ist halt irgendwie für Menschen eine schwere Grundlage, dass so dass das die Lebensgrundlage ist. Es ist eh alles wurscht. Wenn du umfällst, ist es auch egal. Ja,
das große Thema ist immer Umgang mit dem Tod. Wie geht es? Kann man damit leben, dass es dann einfach aus ist? Oder andere Menschen, die man liebt, einfach weg sind? Also alleine mit dem, das ist dieses Danach, aber auch diese Erklärung, wie funktioniert die Welt? Was war davor? Was war danach? Wie kommt das Leid in die Welt? Wie kann ich sowas wie Gerechtigkeit einführen? Ja. Und das sind einfach, Religionen haben da eine ganz wichtige Rolle. Und das nächste ist einfach Bindung. Das Thema Gemeinschaft, in einer Gemeinschaft sein. Und das ist ja bei uns ein großer Faktor für die Gruppen, dass sie Gemeinschaft bieten. Und oft sind ja gerade so autoritär geführte oder auch sehr elitär, also die kommen sich selbst da immer sehr elitär auch vor, die Gemeinschaften. In so einer Gemeinschaft ist untereinander die Bindung recht eng. Also man hat dann auf einen Schlag oft einen ganzen Freundeskreis und verbringt mit dem die Freizeit und hat auch vielleicht eine gemeinsame Sicht auf die Welt, spricht da viel über wichtige Themen vielleicht, über Ängste, über Sorgen, über Träume, wo man vielleicht so in einem nicht spirituellen Freundeskreis, das nie so recht zur Sprache kommt. Und das ist auch ein Bedürfnis, was Menschen haben, so sich mit den großen Themen des Lebens auch zu befassen und andere zu haben, die das ähnlich sehen, wie man selber sieht.
Ja, passt. Ich versuche für mich im Kopf noch so eine Struktur zu finden. Wie unterscheidet man jetzt Dinge, die es überall gibt? zu jetzt wird das sektenähnlich und jetzt wird es toxisch.
Ja. Vielleicht nochmal von diesen, also waren sie eher sektenartig? Also das eine ist die Autorität. Eine Person hat eine große Autorität und da gibt es auch keine ausgleichende, irgendwie andere Möglichkeit, das irgendwie zu, dass der sich irgendwo rechtfertigen muss, also die Macht von der Führungsperson. Das nächste ist, wie grenzt dich die Gruppe nach außen ab? Gibt es da Geheimnisse, dass niemand nach draußen erfahren darf? Ist es schwierig reinzukommen? Muss man da irgendwelche Aufnahmerituale oder was ich, Prüfungen oder Seminare besuchen? Und vor allem, wird die Außenwelt als problematisch gesehen, vor der man sich fernhalten soll? Also darf ich auch mit jemandem in einer Liebesbeziehung stehen, der oder die außerhalb ist? Darf ich Freundschaften außerhalb haben? Oder sagt man, die sind halt schon, die sind nicht so rein, besser drinnen bleiben. Das ist nicht so gut, tut dir nicht gut, wenn du da mit den Weltmenschen oder den Menschen da draußen Kontakt hast. Mhm. Also wie stark grenzt dich das ab? Dann ist ein Thema, wie sehr wird das ganze Leben auch gesteuert? Kleidung, Essen, Sexualität, Kindererziehung. Also wie sehr gibt es da Regeln dafür, die von der Gruppe ausgegeben werden? Und dann noch ein wichtiger Punkt ist Umgang mit Kritik. Ist Kritik möglich? Ist sie willkommen? Wird sie genutzt, um eine Gemeinschaft auch zu verbessern? Mhm. Oder ist bei der Meldung von irgendeiner kritischen Meinung sofort ein massiver Angriff auf die Person, die das geäußert hat. So, das kann auf eine nette Art passieren, kann man sagen, naja, bist halt schon noch nicht so weit. Man merkt, hast halt noch einen Weg zu gehen und mach halt das Seminar 1, 2, 3 und dann wirst du das verstehen. Und das ist so ein bisschen auf die Nette, aber da wird man auch sozusagen nicht ernst genommen. Oder man sagt halt, ja, na klar, aus dir spricht ein Dämon, der will unsere Gruppe zerstören. Mhm. Das heißt, auf die Kritik wird gar nicht eingegangen, die wird beiseite geschoben und dann ist sofort nur auf die Person. Und vielleicht so ein Bonuspunkt ist nur, hat die Gruppe die Fähigkeit, einen gewissen Humor über sich selbst? Also kann man über sich selbst auch lachen? Kann man also eine gewisse Distanz haben? Oder ist alles todernst und sofort Gotteslästerung, wenn man da irgendeiner Weise das auch mal dann, ja, mit einer gewissen Selbstironie sich auch selbst wahrnehmen zu können, würde ich sagen, ist so ein bisschen der Bonuspunkt. Wann wird eine Gruppe toxisch?
Ja. Ich finde es nämlich so spannend, weil es gibt schon auch, hast du ja auch schon gesagt, auch Überschneidungen mit anerkannten Religionsgemeinschaften. Also ich bin aufgewachsen in Niederösterreich. In Niederösterreich wächst man, oder zumindest war das in den 90ern so, wächst man katholisch auf. ich bin auch immer gezwungen, ist jetzt arg, aber ich bin ja, musste dann immer mit in die Kirche gehen. War nie gläubig, aber ganz viele Dinge haben sich da eingebrannt. Zum Beispiel auch so Sachen wie, Herr, ich bin deiner nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Wie auch immer, wo ich dann, wenn ich als Erwachsener jetzt wieder manchmal dort bin, mir denke so, sitzt man da ein paar hundert Leute und sagen, ich bin deiner nicht würdig, du große Figur. Schon schwierig. Dann gab es auch so Dinge, wo ich mir so im Nachbarort gehört habe, der Pfarrer ruft dann, wenn jemand aus der Kirche austritt, ruft er bei der Familie an und fragt, warum ist eigentlich der Johnny ausgetreten? Ja. Und dann, ja, so. Und dann auch so, weil du jetzt gesagt hast, so wie sehr darf man jetzt, also darf man jemanden außerhalb der Gruppe zum Beispiel als Partner, Partnerin haben, weil ich mir auch gedacht, so manchmal so kennt man das jetzt auch noch im Islam, dass da nicht, dass man nicht froh ist, wenn du jetzt eine Nicht-Muslimin oder einen Nicht-Muslim zur Frau nimmst oder zum Mann. Also da gibt es so einzelne Überschneidungen, wo auch so diese großen anerkannten Religionsgemeinschaften auch so Elemente haben.
Also Elemente, das, ich würde mal sagen, es ist was Grundmenschliches, dass wir, wenn wir in Gruppen und Vereinen sind, die können sich immer dorthin entwickeln. Wir können auch diskutieren, wie weit der Rapid Fanclub
ich gehe heute am Abend ins Stadion, Block West, ich singe mit tausenden Leuten, Gänsehaut. Ja. Ja.
Und das ist ja nicht kommt ja nicht von nichts, sondern wir neigen schon dazu, dass wir Gemeinschaft und vor allem, es geht jetzt immer darum, um Emotionen. Also wenn es uns wichtig ist, wenn das was ist, was uns berührt, was es uns gut tut oder wo wir uns was erhoffen, erwarten, dann freuen wir uns, wenn wir andere um uns haben, die ähnlich sind. Und es ist auch so ein ozeanisches Aufgehen in so einer Menge, gemeinsam singen, gemeinsam, das ist auch was, auch diese diese Sehnsucht nach der Ekstase, ob das jetzt eine religiöse oder einem Fußballplatz ist, aber so, das sind auch so grundmenschliche Sehnsüchte und Versuchungen in diese Richtung zu gehen. Und wenn wir in einer Gruppe sind, haben wir auch ganz gerne eine Führungsperson. Und wenn die Führungsperson ganz besonders, vor allem im Spirituellen, wenn die auch noch ganz toll heilig ist, ja, das strahlt ja auch auf uns ab, dann sind wir auch irgendwie eine Spur ein bisschen mehr besonders und vielleicht ein bisschen mehr heilig. Also diese Tendenz, in diese Richtung zu gehen, das kann schnell passieren. Und ich glaube, das im Bewusstsein zu haben, auch eine gewisse Selbstreflexion in Gruppen zu haben. Ich würde sagen, es ist dann ein Problem, wenn man die Außenwelt massiv abwertet. Und da gibt es schon, viele Abschottierungen. Wenn ich jetzt nur sage, keine Ahnung, die Freiwillige Feuerwehr Kirchschlag ist natürlich besser als die Freiwillige Feuerwehr Helmondswirt. Das ist quasi mein Heimatort Kirchschlag. Das ist halt so Vereine, da ist halt eine gewisse Konkurrenz und man fühlt sich gern natürlich in der besseren Gruppe. Das ist aber jetzt nur recht harmlos. Und natürlich hat man da auch eine Art Uniform oder man hat seine Rituale innerhalb von Vereinen und das würde ich jetzt gar noch nicht problematisch sehen. Aber wenn ich sage, die außerhalb sind eigentlich gar nicht wirklich Menschen, die sind eigentlich Untermenschen und das rechtfertigt jetzt auch Gewalt im schlimmsten Sinne oder nur wer bei uns ist, wird gerettet und wenn dann auch innerhalb der Gruppe der Druck ausgeübt wird, im Sinne von, wir stehen kurz vor einer Apokalypse, bald geht die Welt unter und damit du gerettet wirst, musst du erstens zu uns gehören, zweitens spenden, drittens deine Zeit dafür verwenden, andere hereinzuholen, weil die sterben ja alle. Also da kommen schon Elemente dazu, wo man merkt, da kippt etwas, da hat es hohe Kosten, dass sie in dieser Gruppe sind. Und es wird viel von ihnen verlangt, also dieses Vereinnahmende einer Gemeinschaft. Oder also so High-Involvement-Groups, also wo erwartet wird, es ist nicht nur Kontrolle, sondern es wird erwartet, dass man ganz viel gibt, dass man tut viel für die Gruppe, nur mehr für die Gruppe. Und da bleibt ihnen dann vielleicht wenig Zeit für eigene Interessen, für die eigene Familie. Und wenn sozusagen Angst ein großes Thema spielt, also die problematischen Gruppen arbeiten eigentlich immer mit Angst. Also wenn du das nicht tust, passiert irgendwas. Das kann jetzt aber auch, wie gesagt, diese Gemeinschaften können jetzt auch sozial-utopische politische Gemeinschaften sein, wie es die Otto-Mühl-Kommune war. Da war ja eher Spiritualität nicht wirklich eine Rolle gespielt, sondern da ist es darum gegangen, eine Art bessere Gesellschaft aufzubauen. Und da war dann schon die Drohung, wenn du nicht so agierst, wie wir sind, wie wir wollen, gehörst du quasi zu den, bist du nicht diese neue Speerspitze.
Gehen wir da kurz rein. Otto Mühl war ein wichtiger österreichischer Künstler. Und da reden wir jetzt von den 70er, 80er Jahren, wo diese Kommune begründet wurde, oder?
Genau. So von Anfang der 70er bis Ende der 80er und 91 ist er ins Gefängnis gekommen.
Also du hast schon mit Überschneidungen mit der Kunst gesprochen. In der Kunst gibt es auch oft so Figuren, die schon quasi die Meister sind. Und da schauen ganz viele Leute hinauf, was ja prinzipiell noch überhaupt kein Problem ist. Ich habe auch Journalisten, wo ich mir denke, wow, ich möchte irgendwann so toll arbeiten können wie die. Bei dir wird es Psychotherapeutinnen geben, wo du denkst, wow, das ist wirklich krass, was die können. Aber erzähl uns mal, Otto Mühl, wie hat das angefangen? Wie wurde das dann so quasi zum Problem?
Ja, das war in einer Zeit, kann man sich vorstellen, Anfang der 70er Jahre, als recht konservative Zeit noch. Und Otto Mühl war Teil dieses Wiener Aktionismus, die eben aktionistische Aktionen gemacht haben. Mit Blut, mit Fäkalien, mit Nacktheit, mit also Aktionen, die Aufmerksamkeit erregt haben, Kritik gebracht haben, aber dahinter schon auch die Idee war von, wir wollen anders leben, wir wollen eine bessere Generation herausbringen. Freiheit, Sexualität war ein großes Thema, die Befreiung der Sexualität, also dieselbe, die eigene Erfahrung vielleicht im eigenen Elternhaus, jetzt speziell als Künstler, nicht unterstützt gewesen zu sein, nicht eine Unterdrückung erlebt haben und so ein Gefühl, wir wollen eine andere, neue Gesellschaft bauen. Auch so ein bisschen auch die Hippie-Zeit natürlich, auch, die sie da gespielt hat, wo man sagt, gegen das Spießertum, wir bauen jetzt eine bessere Gesellschaft.
Und, was ja bisher noch nicht, was du bisher erzählt hast, ist ja noch nicht ein Problem, oder?
Genau. Das ist jetzt nur eigentlich eine Grundidee und eine völlig verständliche und ein Kind dieser Zeit. Ja. Was Otto Mühl dann gemacht hat, ist im Burgenland am Friedrichshof eine Kommune aufzubauen. Und die haben auch wirklich von nichts, da war einfach nur ein Gebäude und ohne Strom und Wasser in der Pampa und haben dort aufgebaut, eine biologische Landwirtschaft, Gebäude, Betriebe. Und nur die Idee, wie sie leben, war ganz eine klare Vorgabe, wie man dort leben muss. Zum Beispiel, dass so zwei Paarbeziehungen war so, als das Grundübel ist überhaupt die Kleinfamilie und die Paarbeziehung. Also das war ganz wichtig, dass es da nicht sich Paare bilden, sondern man hat schon regelmäßig mit allen Asexualität eigentlich haben müssen, aber das hat, ohne dass sich da irgendwie Beziehungen bilden. Und bei den Kindern war es dann so, dass man gesagt hat, die sollen weg von den Müttern, weil das ist das Grundübel überhaupt, diese Mutter-Kind-Beziehung, die verdirbt die Kinder, die schadet den Kindern. Das heißt, die Kinder, die dort geboren worden sind oder als Kinder auf den Friedrichshof gekommen sind, sind von ihren Müttern getrennt worden. Die Mütter waren oft ganz in einem anderen, auf einer anderen Niederlassung, wo sie dann, wo es oft darum gegangen ist, Geld zu verdienen für die, die am Hof leben. Und die Väter waren zum Teil nicht bekannt. Mhm. Und die Kinder waren in diesen, die, so die Idee war, die sind dann ganz frei und frei von den üblichen Zwängen. Und das ist dann so quasi eine bessere Gesellschaft, die da entsteht. Mhm. Was aber passiert ist, ist, dass Mühl einfach eine unglaubliche Macht gehabt hat, er und auch seine Partnerin, die Claudia, seine Ehefrau dann, und dort sehr, also aus dieser Freiheit eigentlich ein wirklich massiv autoritäres Gewaltregime entstanden ist. Mit der Idee, nur das ist Kunst, was Mühl als Kunst akzeptiert. Oder jeder hat sich immer darstellen müssen, also Selbstdarstellungsabende, wo man vor allen anderen irgendwas zeigen hat müssen. Und wenn das nicht, wenn ihm das nicht gepasst hat, ist man halt auch vor allen anderen beschämt und beschimpft worden. Auch die Kinder. Die Kinder waren dem eigentlich schutzlos ausgeliefert, weil es ja nicht wirklich so Eltern gegeben hat, die sich hinstellen und sagen, Herrn, was machst du mit meinem Sohn? Sicher nicht, oder? Ich schütze da meine Tochter, aber die waren da sehr schutzlos diesem System auch ausgeliefert. Und diese massive Betonung der Sexualität hat auch dazu geführt, dass man der Meinung war, Kinder müssen ganz früh mit Sexualität in Kontakt kommen. Das ist ja was ganz Natürliches. Und dass Mühl selbst so das Recht hatte der ersten Nacht, also mit sehr jungen Mädchen auch schon. Und auch die Burschen dort dann sehr früh missbraucht wurden und extreme Übergriffe passiert sind, auch gegen die Kinder. Also dieses System, was eigentlich, wo es um Freiheit und um eine andere Art des Zusammenlebens, auch um psychisch sich mehr auseinandersetzen mit der eigenen Psyche, mit der Gruppe, darüber reden, wie empfinde ich mich dir gegenüber, ist dann aber gekippt in ein Spitzelwesen, in wo das als Macht ausgeübt worden ist, so dieses Pseudopsychologische dann natürlich eigentlich das Gegenteil geworden ist.
Ja. Finde ich jetzt das Spannende, weil du gesagt hast vorhin, so ist es wichtig, man muss Kritik zulassen von außen, man muss so ein bisschen über sich lachen können. Also wenn man sich zu ernst nimmt, wenn man sich zu abschirmt und die verstehen uns alle nicht. Und dann gibt es eine Gruppe, in der Gruppe gibt es auch immer Hierarchie und Macht, auch wenn man das nicht möchte, glaube ich, entwickelt sich das sehr oft einfach heraus. Und wenn man das dann lange so lebt, irgendwo abseits, und nicht mehr für Kritik von außen offen ist und das sehr ernst nimmt, dann ist das irgendwie so vielleicht nur Frage der Zeit, bis das in irgendeiner Art und Weise eskaliert in eine Richtung.
Ja, das ist eine große Gefahr und vor allem zusätzlich ist es eine Gefahr in einer unsicheren Zeit wie heute. Also wir haben von außen Druck, Mechanismen. Das eine ist eine starke Zukunftsangst. Viele Menschen haben so eben so etwas Apokalyptisches, liegt ein bisschen in der Luft, auch mit der drohenden Klimakatastrophe. Das sehen viele schon auch als sehr bedrohlich. Und das hilft einerseits Gemeinschaften, die das dann aufgreifen und sagen, ja, natürlich, wir sind in der Endzeit. Jetzt musst du noch bei uns aktiv sein. Und auf der anderen Seite auch, wir haben eine Zeit, in der scheinbar so viel möglich ist, wo so ein großer Druck ist auf die optimale, maximale Selbstverwirklichung. Diese vielen Wahlmöglichkeiten, also wo sich viele auch erschöpft und überfordert fühlen von diesem Druck auf das Individuum. Und da bieten die einfach Lösungen. Manchmal sind es simple Lösungen, aber so sie nimmt ein bisschen was weg auch von den ständigen Entscheidungen. Also es gibt viele Gründe, warum, und auch diese Sehnsucht nach Spiritualität merken wir wieder stärker, auch bei jungen Menschen. Wir sehen auch, dass Esoterik zum Beispiel doch längere Zeit eher, würde ich sagen, 40 plus die meisten waren, die man so gesehen hat bei Messen und bei den Veranstaltungen, dass das wieder Jüngere sind. Witch Talk ist ein Riesenphänomen auf TikTok, wo man sich so als Hexe gibt und so als Hexeninfluencerin. Auch die christlichen Gemeinschaften gibt es durchaus jetzt wieder mehr Zuzug von jüngeren Menschen. Also so diese Sehnsucht nach spiritueller Heimat und die Sehnsucht überhaupt nach einer Gemeinschaft, wo man dazugehört, wo man akzeptiert ist. Das sind alles Gründe, warum wir jetzt wieder merkt, dass so diese Gemeinschaften, auch die problematischen Gemeinschaften, wir wieder mehr wahrnehmen. Diese Missionsbestrebungen werden wieder mehr. Wir haben teils Gemeinschaften aus dem Ausland, Südkorea, USA, die hierher kommen und Gruppen gründen und durchaus ja, zum Teil Bedürfnisse auch befriedigen und Menschen finden dort auch einen Halt. Aber halt diese Gefahr ist immer so, dass das dann kippt, also dass das zu viel wird. Jetzt kann es aber sein, innerhalb einer Gruppe, nehmen wir irgendeine indische Guru-Bewegung zum Beispiel, die haben eine sehr starke Orientierung an die Guru-Person und die hat einfach eine hohe Macht, weil der ist ein übermenschliches Wesen, der Guru. Dann kann es sein, dass in einer Gemeinschaft die einige den nur als ganz wunderbar hilfreich erleben. Kann man sich vorstellen wie eine Zwiebel. Wer in der äußeren Zwiebelschalenschicht ist, kommt vielleicht ab und zu mal dabei, kommt einmal vielleicht zu einem Meditationsabend und sagt, wunderbar, fühle mich total wohl. Je weiter man aber in das Zentrum vordringt, je mehr man sagt, ich will in den innersten Kreis, ich will wirklich ein Schüler sein, ich will mein Leben dem widmen, ich will das ganz, ganz ernst nehmen, dann wird natürlich die Macht dieser Innenperson immer stärker. Man muss sich immer mehr an den Regeln unterwerfen. Und dann wirkt es natürlich viel mehr, dann kann es mehr einschränkend werden. Und dann kann es auch noch sein, innerhalb dieses inneren Kreises gibt es so die Lieblingsschüler, die haben vielleicht ein bisschen einen besseren sozialen Status, die erleben vielleicht auch nur die besten Seiten vom Guru. Und dann gibt es Einzelne, die erleben dann vielleicht vielleicht sexuellen Missbrauch oder merken einen extremen finanziellen Druck, den sie eigentlich mehr geben müssen, als sie haben. Also das ist dann schon auch, die negativen Auswirkungen können sehr unterschiedlich sein. Es kann auch sein, dass jemand sagt, ich habe vor der Gruppe hab ich gekämpft mit Drogenabhängigkeit, ich war einsam, ich habe mich verloren gefühlt und dieses ganz strikte Korsett hat mir Halt gegeben und es geht mir jetzt in der Gruppe besser. Und jemand anderer sagt, ich habe da alle Lebenschancen verloren. Ich habe eine Ausbildung nicht gemacht, ich habe Entscheidungen falsch getroffen und habe mich da fernsteuern lassen und leide jetzt sehr unter dem, was ich verpasst habe. In derselben Gruppe. Also das macht es jetzt noch mehr schwieriger, dass man nie so sagen kann, die Gruppe per se ist einfach eine Sekte und schlecht, sondern man muss immer schauen, wer in welcher Position könnte wie zu Schaden kommen. Und was heißt das jetzt? Wo ist der Punkt, wo man als Gesellschaft vielleicht eingreifen müsste, weil eine Gruppe wirklich radikal wird, Waffen sammelt zum Beispiel? Oder wo müssten wir uns Sorgen machen um die Kinder und Jugendlichen, die in dieser Gruppe aufwachsen? Weil das ist ein Thema, wo man viel zu selten hinsieht, dass es ja einen Unterschied macht, ob ich als Erwachsener einer Gemeinschaft beitrete oder wieder austrete oder ob ich als Kind hineingeboren bin und nie die Wahlmöglichkeit haben. Und die problematischeren Gemeinschaften das ja oft auch bewusst untertreiben, dass wir also gar nicht wollen, dass es da Freundschaften nach außen gibt, die vielleicht auch gar nicht so interessiert sind, dass die eine Bildung auch bekommen. Bildung macht immer, gibt immer mehr Chancen. Bildung ist immer was sehr Emanzipatorisches, was auch hilft, die Welt anders zu sehen und die Möglichkeiten gibt auch zu gehen. Also das wird durchaus auch manchmal eingeschränkt. Oder gesundheitliche Versorgung ist ein großes Thema. Wir haben leider den Trend, in manchen esoterischen Gemeinschaften sehr medizinkritisch bis feindlich zu sein. Und das wird mehr, ist durch Corona sehr angewachsen, dass man zum Beispiel sagt, ja, du mach nur unser System heilt, mach ja keine Chemotherapie, das ist ja alles nur die Verschwörung der Ärzte, die wollen ja nur dein Geld und die Pharmafirmen wollen dich ja nur vergiften.
Jetzt finde ich so, jetzt kann man, wenn ich es pauschal überspitzt formuliere, kann man zwei Dinge machen. Das eine ist, man kann sagen, das sind alles Trottel. Das zweite, mir sympathischer ist, man kann auch sagen, was lernen wir daraus vielleicht, was Menschen für Bedürfnisse haben, die nicht erfüllt werden, was für Probleme gibt es in unserer Gesellschaft. Zum Beispiel, dass einfach zumindest bei vielen Menschen, die früher christlichen Glauben waren, bei der Opa, Oma waren vielleicht sehr gläubig noch, selber ist man das nicht mehr. Die Kirche hat irgendwie Struktur gegeben, Gemeinschaft, Halt, Deutung, was macht man da eigentlich? Auch was ist wichtig, was ist ein guter Mensch, was ist ein schlechter Mensch. Vielleicht fehlt da jetzt einfach etwas. Heißt jetzt nicht, dass dann die Antwort ist, wir machen es wieder wie früher, aber vielleicht brauchen wir halt irgendwie doch jemanden, der uns bei der Hand nimmt. Oder was kann das sein eigentlich im 21. Jahrhundert? Oder vielleicht gibt es Menschen, die einfach sehr darunter leiden, dass dieser enorme, du hast das so angesprochen, diese Individualisierung und der Leistungsdruck und jeder kann es schaffen. Heißt dann auch so, wenn ich vielleicht keinen Job finde oder vielleicht nicht erfolgreich bin, was heißt das für mich? Und dann bin ich anfällig für große Heilsversprechen und jetzt werde ich auch reich, weil mir wird ja jeden Tag gesagt, du kannst das schaffen. Und das finde ich dann spannend, so auch so Gemeinschaft, wir wollen alle irgendwie in Gemeinschaft leben, aber wir wohnen immer öfter gibt es auch so Single-Wohnungen. Ich wohne selber in einer und merke auch, was das heißt. Ich kann es mir zum Glück leisten, dass ich viel im Kaffeehaus sitze. Wenn ich das mir nicht leisten könnte, gibt es dann vielleicht auch weniger Orte, wo man, ohne was konsumieren zu müssen, zusammenkommen kann mit anderen Leuten. Oder wenn jetzt Menschen sich von der Medizin abwenden und dann zum Homöopathen gehen, kenne ich auch zur Genüge. Kann man jetzt auch sagen, ja, super, seid ein Trottel, ihr habt es irgendwie in der Schule nicht aufgepasst, wie unser Körper funktioniert. Aber man kann auch sagen, okay, vielleicht haben wir in unserer Medizin zu wenig Zeit, wo den Leuten zugehört wird, was eigentlich ihre Sorgen sind. Oder wenn die Leute keine Medien konsumieren, weil die sind alle verlogen, dann könnte man es einmal anschauen, vielleicht machen wir unsere Arbeit nicht gut genug und erklären zu wenig, wie wir arbeiten. Oder vielleicht sind wir auch tatsächlich teilweise ein bisschen arrogant. Genau, also das ist schon etwas, also diese ganzen Bewegungen und das, man kann sehr viel darüber lernen, was schief läuft auch in der Gesellschaft und wo wir uns in einer Demokratie und wenn es um Menschenrechte geht und wenn es darum geht, irgendwie alle Menschen mitzunehmen und dem sozialen Gedanken, wo man quasi auch eine Aufgabenliste daraus kreieren kann. Oder wie siehst du das?
Ja, absolut. Also niemand ist irgendwie dumm, der in so einer Gemeinschaft ist. Oder es gibt da nicht die Sektenpersönlichkeit, die da irgendwie besonders anfällig wäre. Gar nicht. Also ich gebe da völlig recht, dass wir auch bei den Entwicklungen, wo man sagen kann, das entgleist da jetzt gerade oder das könnte gefährlich werden, dass das immer ein Hinweis ist auf etwas, was vielleicht eine Grundsehnsucht, Not ist. Und ich würde sagen, niemand ist gefeit, in einer Gruppenstruktur plötzlich zu sein. Oder es kann, wir reden immer von Gruppen, aber das kann sich eigentlich in einer Zweierbeziehung genauso abspiegeln, dass man so eine Abhängigkeit entwickelt von einer Guru-Person. Da ist niemand gefeit davor. Das ist wirklich niemand. Das ist immer, viele sagen dann, das wird mir nie passieren. Aber wenn man dann möglicherweise gerade eine Diagnose bekommen hat, die nicht so fein ist und die vielleicht eine schlechte Prognose hat und dann kommt jemand und sagt, na, das habe ich schon oft geheilt, komm zu mir, ich höre dazu, ich nehme die an der Hand, ich gebe dir Sicherheit, ich erzähle Geschichten von anderen, denen es schon gut gegangen ist. Also das ist einfach, das hat eine unglaubliche Wirksamkeit. Also das, dass man da dann verführt ist vielleicht und absolut, also diese Methoden, Recruiting-Methoden oder die Angebote, sagen wir, die Gruppen liefern, die setzen immer bei Bedürfnissen an, die da sind. Und warum haben wir derzeit so wahnsinnig viele Angebote für irgendwelche Heilung und pseudomedizinisch und Geistheilung? Das ist ein großes Thema, weil Gesundheit grundsätzlich ein großes Thema für Menschen ist und weil sich halt auch wirklich viele in unserer evidenzbasierten Medizin zu wenig gehört und persönlich geführt und gestützt und genährt fühlen, sondern das finden sie halt dann bei jemand, der ihnen wirklich zuhört. Und das ist jetzt nur an und für sich noch nicht das Problem. Wenn es dann bei mir ist, ist es ja zum Problem gekommen. Also bei mir, bei uns in der Bundesstelle für Sektenfragen, wenn es bei uns aufschlägt, dann ist es einen Schritt schon zu weit gegangen. Das kann sein, dass dann jemand sagt, wir merken, die Person muss dringend medizinisch behandelt werden und sagt aber, na, der Heiler hat gesagt, der macht das schon. Und wir haben Todesfälle jedes Jahr, wo jemand, wo dann oft die Umgebung bei uns anruft und sagt, Wir haben so eine Wut auf diese Person. Wir wissen, unsere Mama, die wäre noch am, also wir vermuten, die wäre noch am Leben, wenn die diese Behandlung gemacht hätte. Und die hat bis zum Schluss auf den Heiler vertraut. Und eigentlich würde man die Person gern anzeigen. Oder jemand sagt, ich weiß, meine Tochter, 5 Jahre, bräuchte ein Herz-OP. Das ist festgestellt, aber die Mutter will das nicht, weil irgendeine Gruppe zu ihr sagt, na, wir beten und das reicht. Also das sind dann die Fälle, die zu uns kommen. Das sind ja wirklich extreme Fälle, muss man auch sagen. Also wir kriegen nicht diese Bandbreite, wo man sagen kann, gut, da gibt es halt einfach ein Zusatzangebot. Und da findet halt, und das kostet halt vielleicht auch was. Ja, dann zahle ich halt von mir aus dort bei dem Energetiker und habe die Hand aufgelegt und kriege noch irgendwelche Energieflüsse und daneben habe ich noch eine andere evidenzbasierte Behandlung und insgesamt hilft es jemandem. Da sind wir überhaupt nicht zuständig, das ist jetzt nicht mein Problem. Mein Problem ist, wenn der Heiler kommt und sagt, ja, aber das kostet 20.000 Euro und dann vielleicht in einem Monat kostet es wieder 20.000 Euro und wenn er dann sagt, ja, und ich sehe schon eigentlich bei ihrer Tochter, ich sehe da in der Aura ihrer Tochter, sie müssen mir, also die wird das auch haben, dann müssen sie mir was zahlen, weil ich muss jetzt auch fernheilen. Also wo wirklich Betrug passiert, wo die Not ausgenützt wird oder wo sich diese Personen, diese Anbieter total übernehmen. Also oft auch überhaupt keine Selbsteinschätzung haben und sich anmaßen, da Diagnosen zu stellen. Also ganz viele arbeiten dann mit Trauma zum Beispiel. Die denken mir, hallo, ich meine, wie könnt ihr mit traumatisierten Menschen oft mit irgendwelchen unsinnigen Dinge tun? Also das tut mir weh, wenn ich das mitkriege. Das geht nicht. Also wie gesagt, unser Bereich ist immer der Extreme. Aber es geht immer um Bedürfnisse. Also wenn zum Beispiel bei uns jemand kommt und sagt, wir machen uns Sorgen um den Bruder, weil der ist da bei einer Gruppe und der hat eigentlich eine chronische Erkrankung und wir machen uns Sorgen, dass der jetzt wirklich nötige Behandlungen abbricht. Sagen wir Epilepsie und er will jetzt seine Medikamente absetzen, weil die Gruppe sagt, da muss er einen Reinigungsdurchlauf für seinen Körper machen und er muss das alles ausleiten und dann gibt es irgendeinen Heilstrom und dann ist alles gut. Da verstehe ich dann die Sorgen und das sind durchaus berechtigte Sorgen der Umgebung. Aber rechtlich gesehen, wenn es ein Erwachsener ist, der ist rechtlich das oft gar nicht angreifbar. Und da ist dann eher die Frage mit den Angehörigen, dass man sagt, ja, was ist denn so die Gründe? Warum sucht er gerade da Hilfe? Ja, weil er vielleicht sich so im medizinischen Bereich nicht so unterstützt fühlt, weil da jemand ihm zuhört, was kriegt er noch in der Gruppe? Naja, vielleicht hat er auch im Sozialen Mangel an Bindungen, an Freundschaften und dort hat er Menschen. Das hat vielleicht auch andere, die auch an chronischen Erkrankungen leiden, wo er sich besonders verstanden fühlt, weil da ist er endlich mal jemanden, der ähnliche Themen hat. Und das den Angehörigen ein bisschen klarer zu machen, was sind denn so die Motive, warum jemand so ein Angebot geht. Das hilft schon mal ein bisschen bei der Verständnis. Und was wir dann oft machen ist, was macht Sinn im Gespräch und was macht nicht Sinn? Zu sagen, du bist da in einer Sekte und du bist gehirngewaschen, das ist nicht sinnvoll. Also selbst wenn ich die Sorge nachvollziehen kann, aber das ist das da, sozusagen da eher, was macht, was ist eine gute Kommunikation und was nicht? Wie erreiche ich jemanden? Wie sehr muss ich aber bereit sein, mir mal einzulassen, zuzuhören? Mir erklären zu lassen, wirklich nachzufragen und zu sagen, du, was findest denn du dort? Erklär mir das einmal, was ist denn so das Spezielle? Und warum vertraust du denn genau dieser Person so? Wie geht die um mit anderen Dingen? Vielleicht einmal zu einer Veranstaltung hinzugehen und eine Rückmeldung zu geben und zu sagen, ah, den Teil kann ich mir vorstellen, dass dir das gefällt oder den habe ich sonderbar gefunden und das hat mir eher abgestoßen. Also differenziertes Feedback zu geben, aber eher so von mir geht es so oder ich mache mir Sorgen um dich und nicht du hast ein Problem, du bist da beim Falschen, du glaubst jemanden, der nicht gut ist. Das wird als Angriff erlebt. Also es geht da wirklich so um die Kunst eines guten Gesprächs und den guten Kontakt zu erhalten.
Was halt extrem schwierig ist, wenn man sich große Sorgen macht um eine Person, wenn man das Gefühl hat, die wird ausgebeutet oder die trifft Entscheidungen, die für sie nicht gut sind. Ja. Das ist sehr schwierig dann. Also der Way to go, wie du sagst, aber da braucht man sehr viel Kontenance, sehr viel, man muss sehr reflektiert sein, muss man sehr gut aushalten können, oder?
Ja, und man muss auch sehen, wo die eigenen Grenzen sind. Also manchmal ist es für die Umgebung auch eine Spur beruhigend, dass man sagt, es ist auch nicht in ihrer Hand. Es ist eine erwachsene Person. Also oft gerade Eltern, wenn die Kinder dann erwachsen sind, für die ist es oft besonders schwierig, dass sie da jetzt sich auch nicht mehr die Möglichkeiten haben. Also die versuchen dann oft auch immer noch irgendwie da zu steuern oder weiter zu erziehen und erreichen dann oft das Gegenteil. Die ziehen sie dann noch mehr zurück. Und da es anzuerkennen, einen Ort zu haben, wo man diese Sorge versteht, darüber reden kann, wo wir einfach viele ähnliche Gespräche führen, wo man sagen kann, es geht nicht nur Ihnen so. Das ist was, was wir absolut nachvollziehen können, wo andere Eltern auch unter dem leiden. Aber das ist ein Marathon und kein Sprint. Sie müssen jetzt auch mit ihren Energien haushalten. Schauen Sie auch drauf auf Ihre eigene Gesundheit. Achten Sie darauf, dass nicht alle Energien jetzt plötzlich auf das eine Kind geht. Sie haben vielleicht da noch andere. Vielleicht gibt es noch Geschwister. Also, dass Sie nicht alles immer nur um diesen einen sogenannten Problemfall dreht in der Familie. Also, darum geht es bei uns immer sehr schnell auch wirklich in die, was ist denn da in der Familie, in der Struktur? Was bedingt das mit? Was sind da noch dahinter? Laufende Themen, die da auch eine Rolle spielen. Und wo die, also dieses Thema Sekte ist manchmal ein Symptom für etwas. Und zu schauen, was ist denn das Dahinterliegende? Was ist die hinterliegende Sehnsucht? Oder manchmal ist es kann eine Störung sein. Und wenn man das anspricht, hat man mehr Chancen, was zu erreichen, als von vornherein zu sagen, dieses Angebot ist schlecht, das muss weg.
Gibt es da, also man kann zu euch gehen, wenn man sich Sorgen macht um Angehörige. Du bist selber Psychotherapeutin, nimmst aber keine KlientInnen mehr an, hast du?
Wobei, das ist in meiner, also ich habe eine Praxis neben der Bundesstelle, das ist jetzt unabhängig von der Bundesstelle. In der Bundesstelle haben wir, unser Beratungsteam sind PsychotherapeutInnen, wobei wir dort Beratung anbieten, nicht Psychotherapie, weil das einfach ein ganz eigenes Setting ist, Psychotherapie zu machen. Aber wenn wir, es kann durchaus sein, dass wir mit einer Person über einen längeren Zeitraum hinweg arbeiten, das sind meistens eher Menschen, die ausgestiegen sind aus einem System oder wo aufgewachsen sind, wo es wirklich eine langfristige Auseinandersetzung mit dem, was ist da gewesen, was ist mein Anteil, wie gehe ich um, wenn ich was Ähnliches sehe und mich das triggert oder wie gehe ich mit meinen Schuldgefühlen um, weil ich vielleicht jemanden da hineingebracht habe und mir das jetzt total leid tut. Also da kann das durchaus über längere Zeit hinweg. Oder die kann sein, dass die vielleicht in einem Jahr wieder vorbeikommen und sagen, oh, ich habe jetzt gerade jemanden auf der Straße getroffen von der Gruppe und jetzt ist das auf einmal plötzlich wieder ganz da und ich muss jetzt irgendwie, muss das wieder einordnen.
Hast du sonst Tipps für Angehörige, wo sie hingehen können, wo sie sich Hilfe suchen können? Also gibt es Psychotherapeutinnen, die sich daraus spezialisiert haben zum Beispiel?
Ist ganz schwierig. Mhm. Also es gibt natürlich Einzelne, die vielleicht aus einer persönlichen Betroffenheit heraus oder weil sie sich vielleicht zufällig in einem Bereich ein bisschen spezialisiert haben, da Fachwissen haben, aber wir haben da nicht so etwas wie eine Liste, die wir dann rausgeben können. Und das ist auch unser Problem, dass das, dieses ganz spezifische Fachwissen nicht so leicht zu haben ist oder nicht über längere Zeit aufgebaut wird. Also auf unserer Homepage findet man dann ein paar Familienberatungsstellen, die sich speziell, die sich da so einen Schwerpunkt geben für den Bereich und wo wir auch so ein Kontakt, so ein supervisorischer Kontakt auch mit diesen Stellen sind. Aber es ist wirklich eine kleine Nische, die oft unter den Psychotherapeutinnen nicht wahrgenommen wird, dass man generell mit dem Thema Spiritualität, wie gehe ich um mit den Bedürfnissen, spirituellen Bedürfnissen, aber auch Missbrauchserfahrungen in der Spiritualität. Das wird oft in vielen Therapierichtungen nie angesprochen. So Themen wie, was glauben Sie, was ist nach dem Tod? Haben Sie in Ihrem Leben jemals erfahren, sowas Übersinnliches, glauben Sie an sowas? Haben Sie Sehnsucht nach so einer Erfahrung? Also solche Themen kommen ganz in vielen Therapierichtungen gar nicht vor. Und wie noch schwieriger ist, dass jemand erzählt, dass er da mal massiv ausgenützt worden ist und Verletzungen erfahren hat.
Jetzt ist das ja sehr individuell. Es gibt ganz viele verschiedene Strömungen, Menschen unterscheiden sich extrem, aber gibt es Dinge, die sich bei ganz vielen Menschen, die ausgestiegen sind, überschneiden, was dann schwierig ist, eine Herausforderung? Ich kann mir vorstellen, das eine ist so, es bricht mein ganzes soziales Umfeld weg, wenn ich jetzt gehe.
Ja, also das ist typisch eines der ganz großen Hindernisse, eine Gruppe zu verlassen. Und zwar, ich meine jetzt die wirklich problematisch auftretenden Gruppen, die haben ja vorher die Tendenz, die Menschen zu isolieren. Also vom Freundeskreis möglichst abzukatten. Und das ist dann auch wirklich ein Hindernis. Noch schlimmer, wenn sie aufgewachsen sind dort, weil dann ist auch die ganze Familie dort. Wenn nicht, dann ist oft nur die Familie so der erste Anknüpfungspunkt. Selbst wenn da vielleicht jahrelang kein Kontakt war, wo man sich doch noch irgendwie traut, oder die Familie ist doch so eine Zwangsgemeinschaft. Ob man will oder nicht, man bleibt in Verbindung, im Guten wie im Anstrengenden, und man kann sich dann auch wieder dort melden. Und die Familien sind auch, darum ist es auch so wichtig, dass die so quasi ein bisschen das Licht im Fenster lassen, die Tür offen lassen. Also einfach auch so, dass sie die Möglichkeit machen, dass man einfach wieder zurückkommen kann, ohne dass man da beschämt wird, ohne beschuldigt oder so, sondern dass das möglichst einfach ist, wieder Kontakt zu finden. Mhm. Also ja, der soziale Bereich, also wirklich danach sich oft wieder einen ganzen Freundeskreis aufbauen zu müssen und von vorher vielleicht auch sehr guten Beziehungen, dass die von einem Tag auf den anderen oft wirklich abgebrochen werden. Und nicht nur abgebrochen, sondern man ist dann oft der Feind. Und das ist was ganz Schlimmes. Das zweite Thema ist das Gefühl, versagt zu haben von Unzulänglichkeit, weil in der Gemeinschaft wird sehr vermittelt, es ist ja nicht das System das Problem, sondern du bist das Problem. Du bist nicht stark genug, nicht engagiert genug. Es würde ja funktionieren, wenn man es ordentlich macht. Und das, also so mit dem Ich bin das Problem, mit dem gehen schon viele raus. Selbst wenn sie eigentlich sagen, vom Kopf her habe ich schon verstanden, dass an Sachen passiert, die waren nicht okay. Aber irgendwie kann ich nicht anders, als dass ich mich doch schlecht fühle und schuldig fühle. Scham ist ein großes Thema. Das kann jetzt sein, Scham, wenn man sehr desillusioniert ist, dass man dann sagt, das war ja alles Unsinn, was ich da geglaubt habe. Wie konnte ich das nur glauben? Wie konnte ich so weit gehen? Warum habe ich das mit mir machen lassen? Warum habe ich andere da hineingebracht? Und auch dieses, wie erzähle ich das anderen? Wenn mir jetzt jemand fragt, wo warst du die letzten Jahre? das ist nicht so lustig, zu sagen, ja, ich war in einer Sekte. Oder das ist, also das zu beschreiben und das und dann auch wieder Anschluss zu finden zu einer Gesellschaft, die oft andere Werte, anderes Tempo, auch wieder so, manche sagen dann, naja, ich würde eigentlich gerne einen Freundeskreis haben, mit dem ich wie bisher über wirklich die wichtigen Dinge des Lebens, meine Sorgen, meine Ängste reden kann, aber irgendwie, die sind alle so oberflächlich. Also wo auch wieder diese Suche nach was Ähnlichem, aber doch zugleich ist es dann manchmal so wie so Allergie. Also dass man ganz sich schwer tut. Viele werden dann ganz empfindlich, gerade spirituellen Themen gegenüber. Also das ist eine verbrannte Erde und die sagen, ich kann nicht mehr damit, weil da ist mir so Schlimmes passiert. Auf der anderen Seite ist jetzt auch ein offenes Bedürfnis. Also eins von vielen Problemen, finanziell natürlich auch, wenn sie da viel Geld reingesteckt haben. Also es kann auch sein, dass es gesundheitliche Schäden gibt. Es gibt Menschen, die gesagt haben, ich habe auf den Kinderwunsch verzichtet, weil in der Gruppe war das einfach, da hat man zölibatär leben müssen. Das tut mir jetzt irrsinnig weh, ich habe Zeit verpasst. Also oft auch so Wehmut über verlorene Zeit, hören wir.
Das ganz zu Beginn beschrieben, so was früher so der Geistesheiler war, geht mir jetzt eher so in so Seminare, finde dich selbst, deine innere Mitte, was bei sich auch jetzt kein Problem ist, also schön, wenn man sich mit sich beschäftigt, haben wir eh schon jetzt zahlreich besprochen, wann es zum Problem wird. Ein anderes modernes Phänomen sind auch, oder kein modernes Phänomen, Verschwörungstheorien, wir reden viel darüber, gab es auch immer. Genau, wie passen die da dazu? Das ist ja oft etwas, was im digitalen Raum stattfindet, was aber teilweise schon auch Überschneidungen gibt. Wie passen die da dazu?
Also zum einen erfüllen sie ebenfalls Bedürfnisse. Sie geben Orientierung. Sie erklären, so funktioniert die Welt. Aus einem sehr komplexen, verwirrenden, überfordernden Weltgeschehen wird eine kohärente, klare Handlung, eine Geschichte. Also sie erzählen die Geschichte, wie die Welt funktioniert. Es ist eine Gruselgeschichte, was in gewisser Weise auch faszinierend ist. Mhm. Aber es ist eine Geschichte. Und in diese Geschichte ist alles einfügbar. Da gibt es auch keine Widersprüche, sondern die großen Verschwörungserzählungen gehen wirklich, die erklären alles, was in der Welt passiert. Und das ist für manche, die gerade so das Thema Kontrollverlust, sich ausgeliefert fühlen. Sobald sie etwas wissen, gibt ihnen das eine Spur Sicherheit zurück. Das ist, wie wenn sie irgendwelche Symptome haben und sie wissen nicht, was es los ist und sie kriegen dann eine Diagnose. Dann ist die Diagnose vielleicht nicht lustig, aber es ist oft so ein Gefühl von Erleichterung, ich weiß jetzt wenigstens, was es ist. Und da ist es auch, also aha, so funktioniert die Welt, deswegen läuft was schief, ich kenne mich jetzt aus. Und es kann auch ein gutes Gefühl sein, zu den wenigen zu gehören, die sich auskennen. Man hat eine neue Community, wo man sich ja aufgehoben fühlt. Also es gibt durchaus, es erfüllt Bedürfnisse. Und sie sind gerade eben in einer Zeit, die sehr... aber einen Grundpessimismus hat, ein Erstarken auch wieder von autoritären Strukturen. Da passt das irgendwie alles sehr gut hinein. Und auch, was wir merken, auch grundsätzlich so ein Misstrauen. Wir haben viele Menschen, sind misstrauisch gegenüber jetzt nicht nur staatlichen Institutionen, sondern ihren Mitmenschen generell. Und so dieses, wem kann ich noch trauen, ist ein großes Thema. Mhm. Und das ist, weil es ja real Skandale gibt, aber auch, weil es immer schwieriger wird, auch nur in den Nachrichten oder eine Information, die ich bekomme, einzuschätzen, ob sie stimmt oder nicht stimmt. Und die KI macht da jetzt auch noch einmal einen Sprung an Schwierigkeit. Und so dieses, wem traue ich noch, wem das Wunsch nach so einer Führung oder jemand, der sich wenigstens auskennt, mir die Welt erklärt. Das alles passt so zusammen und trifft einfach gerade auf ein Bedürfnis, auf Menschen, die das annehmen. Und die verhalten sich aber dann manchmal auch ähnlich ein bisschen sektenartig. Also darum kommt dann die Umgebung zu uns. Also in der Pandemie haben sich ganz viele Angehörige gemeldet und gesagt, der ist eben so missionarisch unterwegs, der will alle davon überzeugen, redet ständig davon. Wir haben auch den Eindruck, das tut der Person eigentlich nicht gut, weil die wird eigentlich immer, die kippt da rein wie in einer Sucht, verbringt Stunden nur mal im Internet mit Recherchen. Und wir haben das Gefühl, die wird eigentlich immer ängstlicher, weil es ist ja eine belastende diese belastenden Erzählungen. Wir machen uns Sorgen um die Person, also ähnlich wie wir es bei den sektenartigen Gruppen erleben, aber weniger, ich würde sagen, weniger so von Einzelpersonen, jetzt wirklich wie eine Gemeinschaft gesteuert.
Ich möchte noch was fragen. Ich habe mal vor Jahren den Psychiater Manfred Lütz interviewt. Da ging es um ganz was anderes, nämlich um psychische Krankheiten. Was gibt es alles? Wie funktioniert das? Wie behandelt man es? Der Manfred ist auch Theologe, ein gläubiger Mensch. Und der hat was für mich sehr Interessantes gesagt, was mich seither beschäftigt. Nämlich, dass wir die Psychotherapie auch überfrachten. Also ganz viele Menschen gehen heute mit Fragen in die Psychotherapie, wo Psychotherapeuten nicht immer die besten Ansprechpersonen sind. Also ganz viel wird da reingestopft, weil jetzt nichts gegen deinen Berufsstand. Ich bin großer Fan der Psychotherapie. Aber gemeint, wo es ganz viel darum geht, wie man ein gutes Leben führt, was so alte Weisheitslernen aus der Antike. Man wird nicht unbedingt weise, sagt er, der selber ganz nah in der Ordination sitzt, als Psychiater. Man wird nicht weise davon, wenn man den ganzen Tag in einem Raum sitzt und mit anderen Leuten über ihre psychischen Probleme redet. Nicht, dass das nicht wichtig wäre, aber es gibt ganz viele andere Fragen, die man in der Psychotherapie, wofür es eigentlich früher Religionen gegeben hat und wo jetzt die Frage ist, wo geht man jetzt eigentlich hin oder wo ist so die große Orientierung, die man hat. Und natürlich kann man sich das jetzt alles anlesen. Man kann sich in Philosophie einlesen, man kann, keine Ahnung, durch Kunst oder manche Leute nehmen dann Psychedelika, beschäftigen sich damit. Also man kann sich sehr viel selber aneignen. Aber was bei mir schon hängen geblieben ist, so wenn die großen Religionen immer weniger wichtig werden, was haben wir eigentlich so als Gesellschaft, um uns mit diesen großen Fragen zu beschäftigen, mit Sinn, mit Gemeinschaft, mit woher kommen wir, wo gehen wir hin, was machen wir da eigentlich alle gemeinsam? Ja, würde mich einfach interessieren, wie siehst du das? So fehlen uns da, ist das einfach etwas, was in einer aufgeklärten Gesellschaft im 21. Jahrhundert einfach auch die Aufgabe des Individuums ist? So, okay, habt Schule, habt Bildung und jetzt müsst ihr euch selber quasi zurechtfinden da in dieser Welt? Oder wie siehst du das?
Das Bedürfnis sehe ich auf jeden Fall nach diesem, neben die großen Fragen der Welt. So das von mir ist auch Philosophieren über die Welt. Also das Hinterfragen, das Diskutieren, also Räume, wo wir einfach uns austauschen können, anderen begegnen, hören wir anderen die Welt, die andere die Welt wahrnehmen. Ich würde nicht sagen, dass es das nicht gegeben hat, nachdem die großen Religionen so ein bisschen weniger Einfluss gehabt haben. Mhm. Es hat immer so Orte gegeben. Ich würde sagen, aktuell ist es, leidet es ein bisschen darunter, dass aus diesen Austauschorten eher so Blasen werden, wo man sehr innerhalb der eigenen Bubble immer bleibt. Und wo
was für Orte denkst du da?
Alle Altersgruppen, würde ich sagen. Das würde ich jetzt
nein, was für Orte?
Also Orte. Ja, im Sinne von, dass der eigene Freundeskreis sehr stark die eigene Meinung widerspiegelt. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich wohne da am Land und da bin ich einfach mit den Menschen immer wieder in Kontakt und ich muss halt mit denen auch auskommen und damit komme ich automatisch, was ich am Stammtisch, mit allen möglichen Sachen in Kontakt und wir diskutieren über die Welt. Sondern ich suche mir meinen Freundeskreis ganz bewusst aus und treffe mich auch nur mit dem Freundeskreis. Das ist mittlerweile viel mehr möglich, hat auch Vorteile sozusagen, man kann besser wählen, aber das heißt, dieser Kontakt, mit wem komme ich, mit wem, und zwar mit einem guten Austausch. Also nicht nur, dass ich jetzt irgendein Posting kriege, wo ich sage, furchtbar, was die da schreiben und wie kann man nur, sondern dass ich mal mit jemandem gegenüber sitze und sage, wie kommst du zu dieser Meinung eigentlich? Wieso? Was ist deine, gibt es da Erfahrung dazu? Woher hast du das? Warum vertraust du dieser Person, von der du das übernimmst? Also über so wirkliche Begegnungen, diese Begegnungen über die eigene Glaubensgruppe hinweg. Ich glaube, das ist so, das macht schwieriger. Dadurch wird es immer in sich, man sozusagen verstärkt das, was man eh schon irgendwie gedacht hat, immer mehr. Und was schon ein bisschen fehlt, habe ich so manchmal das Gefühl, sind so Austauschgruppen. Vor einer Zeit lang waren das so die Therapie, die Selbsterfahrungsseminare. Waren einmal so 80er, vielleicht nur 90er-Phänomen, wo man Therapiegruppen besucht hat und in der Gruppe halt mit einer gewissen Moderation sich über die großen Fragen des Lebens ausgetauscht hat, untereinander. Das scheint nicht mehr so in zu sein. Also die Angebote, die es gibt, kommen eher nicht so zustande, sondern es sind eher dann Anbieter, die irgendwo im spirituellen Bereich sind, was ja durchaus auch seinen Sinn hat. Nur ist halt da die Tendenz schneller mal da, dass halt jemand ein bisschen vorgibt. So ist es richtig, so mache ich das. Und das wäre eigentlich das erwünschte Ergebnis oder schon so ein bisschen eine Weltdeutung schon einmal vorlegt. Also so, ich weiß nicht, Räume, Diskussionsräume, Austauschräume, auch die Fähigkeit miteinander uns zu begegnen über unsere Grenzen hinweg, gibt es weniger und vielleicht ist das ein Thema auch. Ich glaube auch was ganz wichtig wäre, so Vereine und Gemeinschaften lokal vor Ort zu stärken, wo man auch merkt, ich bin wirksam, ich kann was tun, ob das jetzt Nachbarschaftszentren sind, Sportvereine, also so auf einer ganz niederschwelligen Art mit Menschen in Kontakt zu kommen, wo dazuzugehören, also dass das schon so ein bisschen, es ist nicht die Lösung für alles, aber es wäre so eine Möglichkeit, sich nicht ganz so verloren ausgeliefert zu fühlen, hilflos zu fühlen, und wieder mit anderen in Kontakt zu kommen und vielleicht da ein bisschen Brücken zu bauen, auch zu anderen, die vielleicht anders denken.
Schön, Ulrike, du hast uns noch drei Buchempfehlungen mitgebracht.
Ja, sogar ein bisschen mehr als drei.
Oder drei, vier, fünf. Also zuerst möchte ich mal erwähnen, dein Buch, wo ich selber reingelesen habe, Fakt und Vorurteil, was du mit Holm-Gero Hümmler von den Skeptikern gemeinsam geschrieben hast, Kommunikation mit Esoterikern, Fanatikern und Verschwörungsgläubigen für ganz viele Anwendungsfälle, praktische Tipps.
Genau, also wie gelingt es, diese Gräben zu überspringen? Was ich empfehlen würde, ist, es gibt einerseits zwei Bücher, die sich mit der Blickwinkel der Kinder befassen. Also wenn Kinder, Jugendliche, die aufwachsen in so einer Gemeinschaft, das ist eine Personengruppe, die man ganz oft übersieht, die einfach nicht wahrgenommen werden und die ganz besondere Bedürfnisse haben. Und das zu verstehen, was heißt es, da aufzuwachsen, was kann das für Probleme verursachen, wenn es eine problematische Gemeinschaft ist, wie kann man denen helfen? Oder wie geht es mir, wenn ich selbst so aufgewachsen bin? Wie finde ich Halt in einer ganz anderen Welt vielleicht?
Genau. Also schauen wir uns kurz an. Das eine Buch heißt Sektenkinder über das Aufwachsen in neureligiösen Gruppierungen und das Leben nach dem Ausstieg. Gehen wir auch in die Podcast-Beschreibung. Das zweite Buch heißt, magst du das kurz vorlesen?
Zwischen den Welten Filterblasenkinder verstehen und unterstützen. Da redet man von Filterblasenkinder, eben diese Idee, dass so eine Gemeinschaft wie so eine Filterblase ist, wo die eben von der Außenwelt ein bisschen abgeschirmt aufwachsen. Und dann ist jetzt noch zwei Bücher, wo es um das Thema, was ist, wenn ich selbst sowas erlebt habe, was ja für viele ganz schwierig ist, überhaupt darüber zu sprechen. Wo finde ich da Hilfe? Da gibt es einerseits von der Sarah Pohl Spiritueller Schiffbruch. Das ist ja sich selbst und anderen in Sinnnot helfen. Finde ich einen schönen Titel. Was ist, wenn ich das selbst einmal erlebt habe, dass ich eben schiffbrüchig geworden bin durch weltanschauliche oder spirituelle Gruppen.
Genau.
Und das Zweite, das ist jetzt auf Englisch, ich habe es trotzdem mitgebracht, weil es eines der ganz wenigen Bücher ist, die sehr praktisches, wirklich Selbsthilfematerial, therapeutisches Material bringen und ein relativ neues Werk ist. Das heißt Walking Free from the Trauma of Coercive Cultic and Spiritual Abuse. Also sogar wie löse ich mich aus eben diesen Missbrauchserfahrungen, wenn sie eben aus so einer vereinnahmenden spirituellen oder sektenartigen Gemeinschaft kommen. Mhm. Und das ist die Jillie Jenkinson, das ist so ein Workbook zu diesem Thema.
Ein Riesenbrackerbuch, dass du mich geschleppt hast, danke. Magst du uns noch ein Medium sagen, mit dem du dich gerne über die Welt informierst?
Also ich bin ganz klassisch ORF online. Das ist immer so der U-Bahn und zwischendurch einfach die täglichen Nachrichten. Hole ich mir dort und ab und zu die ZIP2.
Fein. Und gibt es einen Content-Creator, einen Instagram-Kanal, TikTok, Podcast, Newsletter, irgend sowas auf die Art und Weise, was du empfehlen möchtest?
Ja, also für unseren Bereich kann ich einerseits empfehlen den Podcast Sekta vom Fabian Meisenhölder. Und der Bayerische Rundfunk hat auch einen Podcast, der heißt Seelenfänger. Und nur ein drittes, wenn jemand so sehen will, wie funktioniert so eine sozial-utopische Gemeinschaft, die jetzt gar nicht so spirituell ist. Da gibt es ein sehr aktuelles deutsches Beispiel, das ist da in mehreren Folgen sehr fein aufgearbeitet worden. Das ist Mordsgespräche Mainpost. Go and Change heißt diese Gemeinschaft, die da in mehreren Folgen aufgearbeitet werden, wo man sehr schön sieht, wie man jetzt auch heute ein moderner, junger, gut gebildeter Mensch, wie schnell man in so eine Gruppe geraten kann mit den allerbesten Absichten und wie eine Gruppe, die so mit guten Ideen und auch so die Welt zu verbessern, gut miteinander zu leben, wie das einfach dann kippen kann in eine ganz problematische Struktur.
Liebe Ulrike, danke für deine Zeit.
Sehr gerne, danke für das Gespräch.
Was nehme ich mir mit? Erstens, was macht eine Sekte aus? Sektenähnliche Gruppen unterscheiden sich natürlich, aber oft gibt es eine starke Abgrenzung nach außen und eine Führungsperson mit unkontrollierter Macht. Kritik, die ist unerwünscht und man kann nicht über sich lachen und es wird oft auch Kontrolle über den Alltag der Menschen ausgeübt, vielleicht über Kleidung, Essen oder andere Beziehungen. Zweitens, wir sind alle Menschen und daher anfällig. Diese Gruppen sprechen unsere Sehnsucht nach Gemeinschaft und Zugehörigkeit an. Sie bieten Orientierung in einer überfordernden Welt, da empfehle ich eher, gleich mit der Welt zu hören, als einer Sekte beizutreten. Und oft geben diese Gruppen Antworten auf die großen Lebensfragen nach Sinn, Tod und Identität. Sie zeigen uns also immer auch eine Lücke auf, die andere Institutionen, Vereine, Beziehungen im Leben dieser Personen nicht decken können, die aber sehr wichtig für sie sind. Drittens, was können Angehörige tun? Es ist wichtig, nicht angriffig zu sein, sondern zuzuhören, nachzufragen und Interesse zu zeigen. Es ist natürlich einfacher gesagt als getan, wenn man sich große Sorgen um die Person macht, aber alles andere ist schlicht und einfach kontraproduktiv. Wichtig ist, den Kontakt nicht zu verlieren, wenn einem die Person wichtig ist, und zu schauen, was sind denn die Bedürfnisse, die diese Gruppe erfüllt.
Das Outro gibt's heute von mir, Laura, und ich bin die Hörerin des Monats. Vor einiger Zeit war ich mit einigen weiteren HörerInnen von Erklär mir die Welt im KZ Mauthausen. Dort hatten wir eine wirklich tolle Führung mit dem Historiker Alexander Prenninger, der auch in der Folge 345 Erklär mir das Leben im KZ Mauthausen zu Gast ist. Alexander ist wirklich Experte in dem Gebiet und schafft es, dass man sich zumindest vage vorstellen kann, wie so ein Alltag in dem KZ ausgesehen hat, was in den Leuten dort vorging und auch wie die Insassen miteinander umgegangen sind. Hört euch die Folge unbedingt an, ich finde, sie ist eine der besten Folgen des gesamten Podcasts. Und jetzt noch zu den Credits, denn Erklär mir die Welt wäre nicht möglich ohne die Mitarbeit von Valentina Pfattner und Thomas Pelkmann, sowie auch Andreas Fischer von Sissi Grant, der für gutes Audio und Video sorgt. Vermarktet wird Erklär mir die Welt von Therese Illnasch und Stefan Lassnick von Missing Link. Danke auch an alle Unternehmen, die im Podcast Werbung schalten, sowie allen UnterstützerInnen, die den Podcast mit ihren finanziellen Beiträgen möglich machen. Möchtest du das auch, dann unterstütze doch den Podcast auf erklärmir.at/support. Bis bald, eure Laura.